Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit...
Corinna Enders. Grüß dich, Corinna.
Hallo, David.
Du bist Chefin der Deutschen Energieagentur. Wie lange bist du es denn jetzt schon?
Ziemlich genau 10 Monate. 10 Monate und ein paar Tage.
10 Monate, das sind mehr als die berühmten 100 Tage. Wie bist du in einer neuen Rolle angekommen?
Ich bin immer noch am Lernen, aber ich bin sehr herzlich aufgenommen worden und es macht einen riesigen Spaß, hier mit den ganzen Mitarbeitenden und an den Themen zu arbeiten.
Du bist ja in diese neue Rolle auch gekommen, weil es ja zuvor einen etwas, um das mal vielleicht diplomatisch auszudrücken, einen etwas längerwierigen Prozess gab, um diese Stelle zu besetzen. Vorgänger war Andreas Kuhlmann gewesen. Vielleicht kommen wir nachher nochmal so ein bisschen dazu, weil ich will dieses Thema gar nicht so sehr vertiefen. Vielleicht für all diejenigen, die Deutsche Energieagentur noch gar nicht so richtig kennen, was macht ihr denn überhaupt eigentlich?
Oh, wir machen sehr, 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 sehr viele Dinge, was sich auch nicht so nur in einem Satz beschreiben lässt. Vielleicht fange ich erst noch mal so ein bisschen auch so zu den Zahlen und Fakten von der DENA an. Also wir sind eine bundeseigene Gesellschaft. Das heißt, wir gehören dem Bund und der Bund wird vertreten vom BMWK als Gesellschafterin. Und das heißt, wir haben eine sehr, sehr enge Verbindung auch mit der Bundesregierung.
Das heißt, um dich mal gleich schnell schon zu unterbrechen, ihr seid eine ganz normale GmbH, aber ja. Gesellschafterin ist sozusagen die Bundesregierung und vertreten durch die eben genannten Ministerienvertreter.
Genau. Dazu spielen auch noch andere Ministerien eine Rolle. Das zeigt sich dann auch in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates. Aufsichtsratsvorsitzende wird eben durch das BMWK gestellt, aber auch andere Ministerien sind im Aufsichtsrat vertreten.
Das Bundeswirtschaftsministerium, BMWK, für diejenigen, die Abkürzung nicht kennen, aber ich glaube, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen diese Abkürzung. Damit seid ihr eine Gesellschaft des Bundes, seid ihr damit auch so ein bisschen der verlängerte Arm der Bundesregierung. Das heißt, wenn der Minister und Robert Habeck mal etwas zu tun hat, dann wird Corinna Enders und ihr Team angerufen, um zu helfen.
Das kommt sehr stark auf die Aufgabe an. Also ganz grundsätzlich nochmal, wir haben keine Grundfinanzierung. Das heißt, wir finanzieren uns über Aufträge. Und ganz klar kommt eben ein Großteil der Aufträge auch von der Bundesregierung und insbesondere auch vom BMWK. Auch da gab es in den letzten Jahren nochmal eine große Änderung. Wir sind jetzt in-house vergabefähig. Das bedeutet, dass wir uns eben nicht auf öffentliche Ausschreibungen bewerben müssen, sondern wir können in einem sehr, sehr partnerschaftlichen Miteinander die Aufträge erhalten und uns eben absprechen, bedeutet aber auch, dass wir über 80% unserer Aufträge von der Bundesregierung erhalten und daneben noch eben ein paar drittmittelfinanzierte Projekte. Aber ja, die Nähe ist da, was du gefragt hattest, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Anruf kommt und dann heißt es ja, macht mal, sondern es ist immer ein Aushandeln eines Vertrages zu bestimmten Tätigkeiten.
80% Bundesregierung oder BMWK wahrscheinlich auch. Das heißt, von anderen Ministerien habt ihr da gar nicht jetzt noch Aufträge.
Doch, und 20% Freiwirtschaft. Wir haben vom Außenministerium haben wir Aufträge, dann Verkehrsministerium und wir versuchen gerade das ein bisschen auch zu diversifizieren. Also stehen im engen Austausch auch mit dem Umweltministerium. Die sind ja auch im Bereich Kreislaufwirtschaft federführend. Da könnten wir auch, glaube ich, ein bisschen unterstützen. Und auch mit dem BMZ gibt es Kontakte. Also wir versuchen so ein bisschen breit uns aufzustellen und natürlich auch noch BMWSB, also Wohnen, Bauen ist ja auch ein großes Thema bei uns. Mit denen stehen wir auch im Vertragsverhältnissen.
Wie groß ist das Gesamtvolumen insgesamt und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Also wir haben 600 Mitarbeitende und bearbeiten eben alle Themen der Transformation und der Energiewende. Wir haben über 100 Projekte laufen, davon eben überwiegend über 90 insgesamt sogar von der Bundesregierung und wir haben einen Umsatz von 60 Millionen pro Jahr.
60 Millionen pro Jahr. Und vielleicht kannst du dann doch, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu speziell, auch für die meisten dann nochmal dieses interne Vergabeverfahren nochmal so ein bisschen erklären. Das heißt, da gibt es ein Budget im BMWK oder der anderen Ministerien und Fragestellungen und dann wird die DENA angerufen, gefragt, könnt ihr das machen? Und dann wird eben dann so ein Vertrag verhandelt. Oder wie kann man es jetzt vorstellen?
Genau, also es ist so wie auch bei öffentlichen Vergaben, es gibt eben eine Leistungsbeschreibung und dann von uns auch ein Angebot und dann wird schlussendlich eben ein Vertrag geschlossen. Also wir legen dann da, mit wie viel Personen oder Geld wir eben diese Leistungen, die gefordert werden, dann erbringen können. Das ist so ähnlich wie bei öffentlichen oder gleich wie bei öffentlichen Vergaben. Nur, dass man eben davor sich schon recht gut austauschen kann und eine bestimmte Nähe hat. Und dann kommen wir eben auch dazu, was wir so genau machen. Wir beraten natürlich auch und wir bringen natürlich auch Ideen im Vorfeld ein. Entweder ergeben die sich schon aus Aufträgen, die wir haben, aus Projekten, die wir durchführen, oder natürlich kommen wir auch mit eigenen Ideen.
Dann kommen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen zu dieser Themenpalette. Du hast es ja schon mal so ein bisschen angeteasert, Deutsche Energieagentur, da steht ja auch schon so ein bisschen im Wort auch drin. Aber mach doch noch mal so ein bisschen die Palette auf. Also mit welchen Themen der Transformation habt ihr denn aktuell zu tun?
Ja, vielleicht lässt sich das ganz gut darstellen, indem ich so ein bisschen die Bereiche beschreibe, die wir haben. Wir haben fünf große Fachbereiche. Der eine nennt sich Zukunft der Energieversorgung. Dort wird eben alles Ausbau der Erneuerbaren, die ganzen Infrastrukturthemen, Netz und ganz wesentlich Wasserstoff bearbeitet. Dann haben wir ein großes Portfolio im Bereich Gebäude, klimaneutrale Gebäude ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann Effizienz ist eines der Kernthemen der DENA schon von Beginn an. Effizienz in Gebäuden, aber selbstverständlich auch in der Industrie, Mobilitätsportfolio. Jetzt kommt immer mehr, wenn wir sagen, Energiewende findet vor Ort statt, findet eben auch dieser urbane Charakter, tragen wir dem Rechnung. Das heißt, wir haben einen Bereich urbane Energiewende und dann kümmern wir uns natürlich auch noch um das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Startups und Innovationen. Das sind so die ganze Themenbreite und in unserem Gesellschaftszweck ist es sogar festgelegt, dass wir die Ziele der Bundesregierung unterstützen im Bereich Klima und Energie. Ist ein weites Feld.
Anders wäre das ja auch wenig vertretbar, wenn ihr nicht die Ziele der Bundesregierung vertreten würdet.
Ja.
Aber jetzt in diesem gesamten Themenspektrum, wie findet denn da die Themensetzung statt? Also ist das wirklich die Anfrage von den Bundesministerien oder werdet ihr da auch selber aktiv und schlägt Themen vor und Aufgabenfelder?
Also ist sicherlich beides. Das meinte ich auch damit, dass wir ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Ministerien pflegen und tatsächlich auch auf allen Ebenen. Also natürlich haben unsere Mitarbeitende enge Kontakte mit ihren Counterparts und die Bereichsleitungen eben auch mit den höheren Ebenen. Ich habe regelmäßige Treffen eben auch mit der Hausleitung. Also so finden die Kontakte statt und man entwickelt gemeinsam Ideen und manchmal kommt eine Idee von BMWK und manchmal von uns. Lass mich vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr sagen, wie wir diese Aufträge auch erfüllen. Also was dann so Kernbereich dessen ist, was wir machen, weil auch das ist sehr, sehr vielfältig. Also wir unterstützen oft dahingehend, dass wir unser Netzwerk eben auch nutzen. Also wir organisieren Stakeholder-Dialoge und unterstützen dann auch bei der Erstellung von Strategien. Da ist vielleicht jetzt gutes Beispiel Carbon-Management-Strategie. Haben wir zum Beispiel diesen ganzen Prozess der Erstellung organisiert und dann eben natürlich die Inputs eingesammelt und zusammengetragen. Und das ist dann so eines der Ergebnisse, die wir dann ans BMWK zurückspielen. Das Netzwerk ist ohnehin einer der Dinge, die, glaube ich, ganz, ganz wesentlich bei der DENA sind und uns auch ausmachen, weil wir eben sehr, sehr nah auch an denjenigen sind, die die Energiewende dann tatsächlich umsetzen. Also es sind natürlich die Unternehmen, aber auch Kommunen. Und da haben wir eben unterschiedliche Formate, mit denen wir dann ganz eng quasi das Ohr an der Umsetzung haben, was uns dann wiederum natürlich auch entweder auf neue Ideen bringt oder die wir dann wieder ans BMWK zurückspielen. Und natürlich erstellen wir auch Studien. Teilweise ist es Teil der Aufträge, dass wir große Reports erstellen, aber eben auch eigenständige Impulspapiere. Also wir haben auch immer noch die Möglichkeit, eigenständig uns zu äußern, irgendwas mal in den Raum zu stellen. Entweder wir machen es in direkten Kontakt oder wir schreiben eben einen kurzen Impuls und schauen, wie so die Reaktionen sind.
Eines der bekannteren Stakeholder-Dialoge, die ich zumindest auch in meiner Arbeit auch mitbekommen habe von eurer Seite, war der Stakeholder-Dialog industrielle Produktionskapazitäten für die Energiewende, also kurz auch STIPE genannt. Wie steht es denn um diesen Prozess? Da haben wir jetzt ja auch jetzt jüngst auch wieder gehört, dass all das, was man sich ja vor, ich glaube inzwischen schon anderthalb oder fast zwei Jahren nicht nur vorgenommen hat, sondern auch angesprochen hat, inzwischen ja kaum umgesetzt werden konnte. Stichwort auch Ansiedlung der Photovoltaikindustrie in Deutschland. Wo steht denn da das Thema gerade?
Da hatten wir ja auch einige Vorschläge erarbeitet und dann auch ans BMWK zurückgespielt, dass es vielleicht bei den Ausschreibungen noch weitere Kriterien gibt, eben um die hiesige Industrie zu stärken und ja hier dann eben den Vorzug zu geben. Das sind tatsächlich dann Dinge, die dann manchmal auch aus Gründen, entweder wir wissen sie oder wir wissen sie nicht, dann nicht immer sofort vom BMWK aufgegriffen werden. Und es dauert dann eben manchmal auch noch seine Zeit, bis es vielleicht dann doch zu einem Folgeprozess kommt.
Das heißt, dieser Prozess, höre ich raus, ist erstmal als abgeschlossen zu bewerten.
Ich glaube, ganz abgeschlossen nicht, aber es ist jetzt auch nicht gerade der nächste Meilenstein vor der Tür.
Mit anderen Worten, das ist ja ein schönes Beispiel auch dafür, dass ihr wahrscheinlich eher wirklich im Maschinenraum der Transformation arbeitet, im Maschinenraum der Energiewende, entsprechend mit Zahlen, Daten, Fakten die Dinge vorbereitet, solche Dialoge auch organisiert und nach bestem Wissen und Gewissen, nach bester fachlicher Kompetenz das auch alles macht. Aber schlussendlich kann dann doch irgendeine politische Entscheidung, von wo auch immer kommend, dann euch wieder einen Strich durch die Rechnung machen.
Naja, es sind ja oft Dinge, die wir vorbereiten dann fürs BMWK, und das BMWK ist ja aber auch nicht alleine in der Bundesregierung. Das heißt, es bedarf dann immer noch einen weiteren Abstimmungsprozess. Entweder es ist eine Abstimmung in der Bundesregierung, müssen ja auch Strategien, um von allen getragen zu werden, oft ins Kabinett und durchs Kabinett, oder es dient dann eben auch der Vorbereitung von Gesetzgebungsvorhaben. Das heißt, nicht alles, was wir empfehlen, wird 1:1 übernommen. Das liegt aber einfach ganz klar in der in den demokratischen Prozessen.
Ist das denn schon eingepreist? Also für dich selber in deiner Motivation als Chefin der Deutschen Energieagentur oder auch eingepreist in der tollen Arbeit auch der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Energieagentur, dass wenn man sich monatelang, vielleicht sogar jahrelang auch mit sich mit Themen beschäftigt, dass am Ende dann doch nichts bei herauskommt?
Oh, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es sind gerade schon sehr, sehr viele Dinge rausgekommen, und ich glaube, es ist auch gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert, und wir haben bei sehr, sehr vielen Dingen auch unterstützt. Aber klar, manche auch jetzt Strategien dauern eben länger als gedacht. Also Beispiel ist vielleicht die Kraftwerkstrategie. Als ich hier angefangen habe, hieß es auch schon, ja, morgen kommt sie, morgen kommt sie. Das war vor 10 Monaten. Dann hat es noch mal einige Zeit gedauert. Und ich glaube, schon die 10 Monate, bevor ich hier angefangen habe, hieß es auch schon, sie kommt morgen. Manchmal sind einfach auch äußere Umstände da, die man entweder selber nicht ganz beteiligt ist oder wir nicht wissen. Oder teilweise liegt es auch in Diskussionen mit der Kommission. Es ist ja, Deutschland ist ja auch nicht nur ganz alleine da.
Ja, und ich glaube, fairerweise gilt das ja auch für viele andere Organisationsformen, große Corporates, wo auch Dinge angestoßen werden, nicht umgesetzt werden können. Und in der Tat ist es ja nicht so, dass ein Großteil der Projekte nicht umgesetzt werden. Wahrscheinlich ist das Verhältnis genau andersherum, dass ein Großteil sicherlich auch umgesetzt wird.
Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich, wenn man sich so anschaut, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, nicht, also ich versuche das immer auch wirklich optimistisch darzustellen, oder was heißt, ich glaube, wir haben Grund auch zu Optimismus, weil einfach viel passiert ist. Und klar, es ist manchmal leichter, die negativen Seiten zu sehen und den Finger reinzustecken, aber es ist schon einiges vorangekommen. Und wenn man sich jetzt auch nochmal anschaut, vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, vor genau 2 Jahren um die Zeit, wusste man eben nicht, ob man warm und sicher durch den Winter kommt. Und ich glaube, diese Phase haben wir definitiv hinter uns gelassen. Das muss man sich, glaube ich, auch immer noch mal vor Augen führen.
Absolut. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, wie würdest du denn als Chefin der Deutschen Energieagentur die Arbeit der aktuellen Koalition, was die Transformation, auch die Energiewende anbelangt, denn bewerten? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen mal auf die letzten Jahre zurückschauen.
Also ich bewerte sie als gut und oder als sehr gut. Ich glaube, es sind einfach viele Dinge vorangekommen, während in den Jahren davor schon in vielen Sachen auch etwas Stillstand war. Also ich meine, das beste Beispiel ist sicherlich der Ausbau der Erneuerbaren. Über 50% haben wir jetzt im Strommix. Wir steuern auf die 80% bis 2030 zu als eine der Zielerreichungen. Und klar, auch da könnten noch Dinge besser funktionieren oder noch schneller gehen, aber gerade diese ganzen Planungsbeschleunigungen, die jetzt eben auch angestoßen wurden, brauchen natürlich auch ihre Zeit, bis sie dann wirklich ihre Wirkung entfalten. Und klar ist, dass der Ausbau der Erneuerbaren jetzt gerade sehr, sehr stark auf Solar fußt, aber auch bei Wind gibt es eben bei den Genehmigungsverfahren große Fortschritte. Dann haben wir Infrastrukturmaßnahmen zumindest in Gang gesetzt, beim Netzausbau auch die Genehmigungen angegangen. Das Wasserstoffkernnetz ist jetzt ein erster Vorschlag da und wird sich damit befasst. Und ein Thema noch, auch wenn das letztes Jahr ja durchaus vielleicht eher so ein bisschen in negative Presse gerückt ist, ist die Wärmewende. Auch da sind wirklich Dinge passiert, die dringend notwendig sind als Teil der Energiewende.
Einiges ist ja passiert, du hast es eben skizziert, aber wo siehst du jetzt die großen Knackpunkte noch? Also wo sind jetzt die großen Baustellen, die uns noch bevorstehen?
Also wir haben definitiv in allen Bereichen der Energiewende noch große Herausforderungen und Baustellen vor uns. Ich will das so ein bisschen übergeordneter deshalb vielleicht sagen. Also das eine ist, dass wir jetzt in der Phase der Transformation sind, wo wir uns es nicht leisten können, an Tempo zu verlieren. Wir müssen alles gleichzeitig machen. Wir können jetzt nicht sagen, jetzt machen wir mal so ein bisschen mehr Ausbau Erneuerbare und danach schauen wir mal, was wir mit dem Wasserstoff machen und dann kümmern wir uns um die Wärme, sondern es ist die Gleichzeitigkeit der Dinge und das Zusammendenken, was jetzt ganz, ganz akut ist und wo wir eben auch nicht nachlassen dürfen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass jetzt gerade wirklich große Maßnahmen auch angestoßen werden müssen, die natürlich auch mit Kosten verbunden sind. Also wir haben Infrastrukturmaßnahmen vor uns und jetzt gab es ja auch noch irgendwie ein KTF-Urteil und Haushaltsmittel sind knapp, aber auch ohne dieses Urteil ist es einer der großen Fragen, wie kommen wir an das Kapital und wie können wir Investitionen mobilisieren. Das heißt, das sind irgendwie so die riesigen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Dann kann man natürlich das noch runterbrechen jetzt so, also klar, irgendwie offshore müssen wir weiter vorankommen. Wir müssen den Strommarktdesign uns neu überlegen. Wir müssen bei der Wärmeplanung vorankommen. Wir müssen bei der Digitalisierung vorankommen. Also in jedem einzelnen Bereich sind natürlich dann auch ganz praktische Umsetzungsfragen, die nicht immer leicht sind.
Welche Rolle kann da die DENA spielen? Also beispielsweise auch bei der Hebelung von neuem Kapital und viel Kapital für die Energiewende und für Infrastrukturprojekte?
Also eines der großen Themen der DENA war, glaube ich, schon immer die integrierte Betrachtung von der gesamten Energiewende. Also auch der erste Bericht hieß ja integrierte Energiewende und auch das ist was uns auszeichnet durch diese ganze Expertise, die wir haben, diese 600 Mitarbeitenden, die eben nur daran arbeiten. Das heißt, wir können, wenn es jetzt auch um das Thema Finanzierung geht, wir nehmen uns dem gerade so ein bisschen mehr an, natürlich auch schauen, wo gibt es schon Ideen und kann man die von dem einen Bereich auf den anderen übertragen, was sind Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten und das dann auch mit dem Ministerium diskutieren. Auch da sind wir gerade in unterschiedlichen Bereichen im Austausch mit dem Ministerium, wo wir vielleicht so ein bisschen mehr unterstützen könnten. Und intern tragen wir hier tatsächlich auch einzelne Ideen schon zusammen und würden dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann vor der Wahl uns vielleicht auch mit ein paar Ideen äußern.
Wärmeplanung ist ja ganz wichtig. Da ist ja auch im Rahmen oder in Folge des Gebäudeenergiegesetzes ja nicht nur die Verantwortung jetzt in die einzelnen Haushalte verlegt worden, die eigene Energie- oder Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen, sondern gerade die Kommunen sind ja auch aufgefragt oder aufgefordert, eine solide Wärmeplanung zu machen. Wie schaust du darauf? Das sind ja wirklich langwierige Planungsprozesse. Die Klimaziele sind ja sehr ambitioniert, beziehungsweise auch eng getaktet, wenn man sich die Zeitschiene anschaut. Wir kennen, wie langsam die Kommunen teilweise auch nur arbeiten können. Also wie schaust du auf diese Ziele? Vielleicht kannst du sie auch nochmal kurz erläutern, wie sie gerade da sind und vielleicht auch, welche Rolle ihr da spielen könnt, um hier eine Beschleunigung herbeizuführen.
Also das ist einer der Teile, die ich trotz der ganzen Diskussionen schon als sehr, sehr positiv sehe, was hier vorangekommen ist. Wir haben das Gebäudeenergiegesetz, du hast es irgendwie genannt, was an die Eigentümer geht, an die Art, wie wir heizen. Da sind eben bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, 65% Erneuerbare nach bestimmten Voraussetzungen, aber ganz, ganz zentral eben die kommunale Wärmeplanung. Und ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, die Energiewende findet immer mehr vor Ort statt. Es sind einfach, wir müssen es lokal betrachten, weil jede Stadt ist unterschiedlich oder jedes Quartier ist schon unterschiedlich. Und wir haben, das ist jetzt einer der riesigen Herausforderungen auch für die Kommunen, also nicht nur finanzielle und personelle Ressourcenknappheit, sondern wir haben 10.700 Gemeinden, Kommunen in Deutschland. Und jede ist anders. Jede muss für sich betrachtet diese kommunale Wärmeplanung machen. Und das ist eine riesige Herausforderung. Und da braucht es natürlich ganz, ganz viel Unterstützung in ganz unterschiedlichen Arten. Auch da sind natürlich irgendwie die Ressourcenfrage und die finanzielle Frage ganz zentral. Wir als DENA sind hier tatsächlich sehr aktiv. Wir haben auch wieder im Auftrag des BMWK, es ist einer der Aufträge, die so ein bisschen auch größer ist und auch sehr natürlich in der Öffentlichkeit ist. Wir haben das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende errichtet oder betreiben das als DENA in Halle, Standort Halle. Und der Zweck dieses Kompetenzzentrums ist es eben, die kommunale Wärmeplanung bei den Kommunen zu unterstützen, in ganz vielfältiger Art. Und das ist wirklich auch dringend notwendig. Also es gibt einfach Kommunen, die mit der Wärmeplanung schon fertig sind. Und es gibt Kommunen, die noch nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen, weil das so eine riesige Herausforderung ist. Und genau da versuchen wir mit Beratungsangeboten direkt eben zu unterstützen und eben auch Best Practice zu teilen und auch erstmal Erhebungen zu machen. Wir haben viele Kommunenbefragungen, um erstmal auch überhaupt ja zu schauen, wo drückt der Schuh denn am meisten?
Wichtiger Punkt ist ja auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Also das eine ist ja, eine Wärmeplanung zu haben und eine Infrastruktur, aber irgendwo muss die Energie auch herkommen und dann natürlich möglichst erneuerbar. Wir haben ja doch einige Jahre in Deutschland immer wieder die Frage um Akzeptanz gehabt. Also wie bewertest du gerade diese Akzeptanzfrage? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, da kriegt man relativ wenig mit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt zu sehr jetzt in meiner Berliner Bubble gerade lebe und nicht die Probleme vor Ort so sehe oder ob sich das Thema so ein bisschen beruhigt hat.
Also ich glaube, beruhigt hat es sich nicht. Und ich glaube, es wird immer mal wieder auch Themen geben, die dann eben zu so Aufregern führen. Also es ist jetzt wieder der Heizungshammer, wie es ja irgendwie hieß, der einem da irgendwie gleich in den Sinn kommt. Ich bin überzeugt davon, dass wir immer mehr das irgendwie auch berücksichtigen müssen, dass die Energiewende vor Ort stattfindet und dass sie immer mehr den Einzelnen auch betrifft und berührt. Also während man irgendwie so vor 15 Jahren gedacht hat, ja, Ausbau Erneuerbare, ich komme aus Süddeutschland, dann hat man gedacht, sind halt Windräder irgendwie im Norden und es hat einen selbst nicht betroffen. Und jetzt geht es ja aber ganz, ganz stark eben auch daran, an das eigene Umfeld. Und das ist schon was wir, egal ob es jetzt gerade ruhiger ist oder nicht, glaube ich, viel, viel mehr bedenken müssen in der Art, wie Transformationen und Vorhaben kommuniziert werden. Da ist es sicherlich leichter, das vor Ort zu machen. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass Bürgerinnen emotionale Entscheidungen treffen. Es ist nicht immer die wirtschaftlich klügste, sei es, weil die Informationen nicht da sind oder aus anderen Gründen, Bürgerinnen reagieren emotional. Und das ist, glaube ich, noch nicht immer mitgedacht worden, wenn man große Transformationsvorhaben hat.
Spielt denn die Deutsche Energieagentur hier eine Rolle, gerade bei der Akzeptanzfrage auch mitzuhelfen, dass diese erhalten bleibt oder wiederhergestellt wird?
Also wir sind sicherlich nicht die sich jetzt vor Ort auf die Marktplätze stellen und Informationsmaterial verteilen. Bei uns kann man sich informieren, aber das werden sicherlich auch ohnehin die machen, die interessiert sind. Aber wir arbeiten ja mit einem riesigen Netzwerk zusammen. Das heißt, wir informieren oder wir stellen Informationen zusammen, die eben dann auch Multiplikatoren nutzen. Also sei es jetzt Kommunen, aber auch andere Verbände oder Unternehmen. Das ist auch so ein bisschen Kernbereich der DENA. Ansonsten sind wir gerade im Gebäudebereich eben auch dabei, uns ein bisschen näher anzuschauen, wie Wärmewende eben auch sozial ausgestaltet werden kann oder was es eben da vielleicht auch für Fallstricke gibt. Also weil Einkommensklassen, niedrigere Einkommensklassen oftmals mehr in schlechter, effizienten Wohnungen wohnen und dadurch dann natürlich die Heizkosten vielleicht nochmal mehr explodieren und die Energiekosten. Das ist so ein bisschen eine Frage, mit der wir uns gerade befassen.
Wobei jetzt Kommunikation ja nicht das erste Ziel der Deutschen Energieagentur ist. Oder habe ich da eine nicht ganz korrekte Wahrnehmung? Also eine Informationskampagne seid ihr ja nicht.
Nee, sind wir nicht. Das ist auch das. Wir sind nicht diejenigen, die jetzt wirklich vor Ort irgendwie oder auch klingeln und sagen, hier muss was gemacht werden, sondern wir machen das eben mehr durch Informationen, die wir bereitstellen für Multiplikatoren und versuchen so eben ja dafür zu werben, dass gut kommuniziert wird. Und oft ist es ja natürlich auch ein Teil dann bei Aufträgen, wenn wir irgendwie mit dem BMWK oder mit den Ministerien neue Projekte besprechen, dass wir halt auch darauf aufmerksam machen, wie wird es denn dann kommuniziert, wie geht es gezielt in die Umsetzung und was kann es da für Möglichkeiten geben. Aber ja, wir sind jetzt nicht die Kommunikationsagentur des Bundes, die die Transformation an den Bürger bringt.
Dafür muss die Bundesregierung ja auch ein Stück weit selber sorgen für eine gute Kommunikation. Allerdings ist die jetzt nicht unbedingt von Glück immer geprägt gewesen. Es gab und gibt viel Streit. Die Koalition ist jetzt nicht unbedingt durch eine große, als ein großes Versöhnungsteam bekannt. Dieser Tage erfahren wir, dass Oasis nach einer großen Streit jetzt wieder zusammenkommt, die tolle Band, und 25 wahrscheinlich wieder zurück auf die Bühne zurückkehrt. Ist das die Hoffnung, dass vielleicht 25 auch diese Bundesregierung bis dahin es schafft, wenn es Oasis schon schafft, sich zu versöhnen, vielleicht auch sich wieder zu versöhnen und eine Nachfolgeregierung zu stellen?
Also ich will jetzt nicht in die Wahlglaskugel schauen. Das, was wichtig ist, ist, dass sie sie jetzt zusammenrauft, weil, wie gesagt, es ist noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl und ich glaube, es ist niemandem geholfen, wenn sich jetzt die Koalition zerstreitet. Das heißt, ich würde mir hier tatsächlich wünschen, dass jetzt noch nicht auf den Knopf Wahlkampfmodus gedrückt wird, sondern dass man jetzt nochmal die Zeit nutzt, um noch Dinge voranzubringen. Und wie es dann nächstes Jahr aussieht, wird man sehen. Jetzt sind ja erstmal Wahlen am Sonntag, Landtagswahlen, und auch die US-Wahl wird sicherlich mit großem Interesse von allen verfolgt werden. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Bundestagswahl erst nächstes Jahr stattfindet.
Du bist ja Beraterin dieser Band namens Ampelkoalition. Welche Dinge würdest du denn jetzt der Bundesregierung empfehlen, jetzt wirklich noch anzupacken und umzusetzen, damit tatsächlich auch am Ende auch eine gute Bilanz bleibt?
Ja, es sind derzeit viele, viele Dinge, die so kurz vor dem Abschluss sind, jetzt gerade auch beim BMWK, also im Hinblick auch auf Strategien, die glaube ich wirklich notwendig sind und die so ein bisschen auch die Grundlagen sind. Also wir haben jetzt irgendwie Strommarktdesign, es ist einer der Fragen, wie gehen wir damit um, was gibt es für einen Kapazitätsmarkt, da laufen jetzt verschiedene Konsultationsprozesse. Also ich glaube, das sind mehr so, es ist jetzt nicht mehr die riesigen Gesetzgebungsvorhaben, die unbedingt jetzt noch durchgepeitscht werden, sondern es sind kleinere und es sind Strategien und es sind Grundlagen. Wir haben EU-Vorgaben im Gebäudebereich oder Effizienzbereich. Da wäre es wichtig, dass da eben auch die ersten Arbeiten so stehen, dass dann die neue Bundesregierung die es relativ schnell auch verabschieden kann. Also ein bisschen mehr so ins Doing sollte jetzt nochmal der Fokus sein und sich eben nicht über alles zerstreiten. Auch wenn natürlich diese ganze Diskussion um die Finanzierung hat es jetzt nicht unbedingt leicht gemacht in den letzten Monaten. Aber jetzt hat man eine Einigung und mit der muss man jetzt eben umgehen.
Und dabei ist sicherlich auch wichtig, dass es jetzt auch noch zur Weichenstellung, zur Einführung eines Kapazitätsmarktes kommt, der für viele ja auch eigentlich die Grundlage ist, um den Kohleausstieg bis 2030 auch zu schaffen, damit wir tatsächlich ein klimaneutrales Stromsystem auch schaffen. Wie realistisch siehst du das, dass wir da jetzt noch weiter vorankommen?
Also das hat ja zwei Teile. Das eine war die Kraftwerkstrategie, die so lange erwartet wurde. Da ist ja ein Teil jetzt auch mit der EU-Kommission so abgeklärt, dass es jetzt gegen Ende des Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres durch die Bundesnetzagentur in die Ausschreibung geht, um eben 10 GW an Kraftwerksleistungen zu erreichen. Das ist ein Teil, den wir eben brauchen, wenn dann die Kohlekraftwerke ab 2030 vom Netz gehen, damit eben, falls es zu einer sogenannten Dunkelflaute kommt, wir eben noch genügend Kapazitäten haben. Diese 10 GW durch diese erste Ausschreibungsrunde werden jedoch nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen eben noch einen weiteren Kapazitätsmarkt. Da gibt es ganz unterschiedliche Optionen, auch in anderen Ländern in Europa, zentral oder dezentral. BMWK hat sich jetzt für so eine Mischung vorgeschlagen als präferierte Option. Aber genau das ist einer der Dinge, die jetzt, glaube ich, noch vorangetrieben werden müssen und zum Abschluss gebracht werden. Da laufen jetzt gerade die Konsultationen und das wäre schon ganz, ganz wesentlich. Weil ja, so wie du es gesagt hast, es braucht ja auch immer einige Zeit, bis dann Kraftwerke gebaut werden und bis so ein Markt etabliert ist. Und 2030 ist eigentlich schon morgen.
Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, Corinna. Gleichzeitig ist ja die Europäische Kommission jetzt neu aufgesattelt worden. Die Wahlen des Europaparlaments liegen jetzt inzwischen hinter uns. Die neue Europäische Kommission wird ihre Arbeit zum Ende des Jahres aufnehmen. Werdet ihr denn da auch aktiv sein mit Projekten, Studien, Stakeholder-Informationen? Stehen da Dinge an wie der neue Clean Industrial Deal, die 2040er Klimaziele, Novellierung von CBAM, also des Carbon Border Adjustment Mechanisms, der ETS und so weiter und so fort? Da passiert ja jetzt ganz, ganz viel. Seid ihr da engagiert?
Also wir sind jetzt nicht direkt mit der EU-Kommission engagiert, aber oft sind es natürlich dann Umsetzungsfragen, die das BMWK bewegen, bei denen wir dann natürlich auch wieder unterstützen und Stellungnahmen abgeben. Aber wir haben jetzt kein riesiges europäisches Portfolio. Was ich spannend finde, gerade so in der Zusammenarbeit in der EU, ist eben auch ja Austausch mit anderen Energieagenturen. Das machen wir sehr, sehr aktiv, weil die Energieagenturen haben alle ein bisschen unterschiedliches Portfolio, aber ganz grundsätzlich unterstützen alle die jeweiligen Regierungen in eben dieser gesamten Transformation. Das heißt, auch da haben wir so ein bisschen so ein europäisches Netz, was sicherlich auch noch ausbaufähig wäre oder was ich auch gerne ausbauen würde.
Mit euren bilateralen Energiekooperationen, die ihr ja auch macht für die Bundesregierung, geht ihr ja sogar über Europa hinaus. Ja. Also da habt ihr Energiekooperation mit Israel, Kasachstan und so weiter. Werden die weiter ausgebaut? Wie wichtig sind sie aktuell? Also ist das so ein bisschen rückläufig, weil wir uns eher so ein bisschen auf so einen europäischen nationalen Energiemarkt jetzt wieder aufgrund der globalen Verwerfungen konzentrieren müssen? Oder ist es genau das Gegenteil, weil wir einfach unsere Quellen, Lieferquellen besser absichern müssen international?
Also unabhängig davon, wie die DENA da engagiert ist, also wir haben die Energiepartnerschaften und wir hoffen auch, dass das weiter ausgebaut wird, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage allgemein für die Bundesregierung und betrifft eben auch nicht nur das BMWK, sondern da ist dann natürlich auch das BMZ dabei und das Auswärtige Amt, die ja auch in diesen ganzen Bereichen aktiv sind. Und ja, es geht genau darum, neue Partnerschaften zu schließen, um eben auch so ein bisschen zu diversifizieren. Also wir sind auf andere Länder angewiesen. Wir haben nicht alle Teile der Wertschöpfungskette hier bei uns in Europa oder in Deutschland. Und wir sind jetzt gerade auch natürlich beim Wasserstoff ganz als erstes darauf angewiesen, dass wir Partnerschaften mit Ländern führen. Und genau dazu dienen ja dann auch diese Partnerschaften. Und ich sage gezielt Partnerschaften. Es ist eben definitiv auch so, dass wenn wir jetzt mit Ländern im globalen Süden so eine Partnerschaft schließen, dass es dann nicht darum geht, dass wir dort alles abgreifen, sondern dass dort natürlich auch das Land selbst erstmal einen Nutzen davon hat, sei es jetzt bei Ausbau Erneuerbare, damit eben dort auch Energiesicherheit oder Zugang zu Energie ist ja oft in vielen Ländern auch erstmal die Frage. Aber dann in einem zweiten Schritt eben wir auch unterstützen, dass es vielleicht dann Wasserstoffherstellung oder sowas kommt.
Corinna Enners, ganz, ganz besten Dank dir. Chefin der Deutschen Energieagentur seit 10 Monaten. Ich hoffe, es werden vielleicht 10 Jahre daraus. Du hast ja einen sehr guten Start gehabt. Wir wünschen dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, ein glückliches Händchen dabei und ganz herzlichen Dank für diesen Rundumblick zur Arbeit der Deutschen Energieagentur und natürlich eure Perspektive auf die aktuelle Entwicklung. Danke dir.
Ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.